und gebügelt. Und ich dachte, das ist ja eigentlich Ostern, ein leeres Kreuz. Ein leeres Kreuz, damit ich mich daran erinnere, Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben, Jesus hat neues Leben gegeben und ich blicke heute auf das leere Kreuz und kann sagen, wow, das hat er für mich gemacht. Für mich ist es so genial, das fiel mir am Karfreitag während der Predigtvorbereitung auf, Jesus hat für das bezahlt, was ich versaubeutelt habe. Ich weiß nicht, wer von euch sich aufregt, dass die Europäer die Schulden der Griechen bezahlen müssen. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Das ganze viele Geld, die haben das doch selbst versaubeutelt. Aber ich kann mich daran erinnern, wie ich meinen ersten Verkehrsunfall mit dem Auto hatte. Ich habe eine Beule reingefahren, es kam jemand, ich wusste genau, ich hatte recht. Die andere Partei saß anders. Ich war Student und hatte kein Geld. Das war mein ganzer VW-Käfer, mein ganzes. Und da kommt meine Oma und sagt, ich bezahle die Rechnung. Ich hatte es versaubeutelt, aber sie hat bezahlt. Und das ist das, was am Karfreitag geschehen ist. Du hast so viele Dinge gemacht. Normalerweise sagen wir, löffel dir deine Suppe selbst aus. Ich kriege so einen dicken Hals darüber, wenn mir Leute was tun und ich muss die Suppe auch noch auslöffeln. Und da kommt Jesus und sagt, ich bezahle für dich, Paul, weil ich dich mag. Das war Karfreitag. Aber gab es viele fromme Leute in der Vergangenheit, die da ihr Leben gelassen haben, aber keiner ist von den Toten auferstanden. Und da muss ich mit euch diese Geschichte lesen, ein Stück, wie er zurückgekommen ist, weil seine Jünger konnten das ja alles gar nicht glauben. Das fällt so unter die Rubrik Ostern, was glaubst du eigentlich? Die Jünger am ersten Tag der Woche, so steht es im Johannesevangelium, 20. Kapitel, ab Vers 19. Als die Jünger versammelt waren und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Shalom, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Wir leben ja in einer Zeit der Fake News. Und ich habe mal so eine kleine Recherche gemacht. Facebook notiert ja eigentlich, wie viel Fake-Nachrichten, wie viel Falschnachrichten so geglaubt worden sind. Ganz oben stand unter den Top 10, Obama unterzeichnet Dekret, um das Verlesen des amerikanischen Treueschwurs in den Schulen zu verbieten. Gab 2 Millionen Einträge. Dicht gefolgt war es von der Fake News, Frau gewinnt in der Lotterie und kotet auf den Schreibtisch ihres Chefs und wird festgenommen. Könnte man sich gut vorstellen, dass das stimmt, nicht? Dritte Stelle, Papst Franziskus schockt die Welt, indem er Donald Trump als Präsident unterstützt und öffentlich ein Statement für ihn abgibt. Über fast 1 Million Anklicks. Und noch eins. Trump bietet jedem kostenlose One-Way-Tickets nach Afrika und Mexiko an, der Amerika verlassen will. Hat auch fast 1 Million Klicks bekommen. Und ich habe gedacht, wie viele Klicks bei Facebook würde kommen, wenn man sagt, er ist auferstanden, er ist... Wer von euch ist bei Facebook? Also, ihr könnt heute Klicks losschicken und sagen, er ist wahrhaftig auferstanden und das ist keine Fake News, das ist Realität. Und ich habe mich gefragt, was glaube ich eigentlich? Was glaubt unsere Gesellschaft noch? Man erwartet ja zu Ostern, dass der Papst was zum Frieden sagt. Man verlässt sich drauf, dass Ostermärsche kommen gegen Abrüstung vor früheren Zeiten und heute wieder für Frieden. Und die Frage ist, was glauben die Leute noch von Ostern? Und weil es so schwierig ist, hat man wahrscheinlich Osterhasen und Ostereier ersetzt für das, was eigentlich wirklich geschehen ist. Die Frage ist nicht, was glauben die Leute draußen, sondern was glaube ich? Bin ich so ein Jünger, der zu Hause sitzt, eingeigelt, eingeschlossen? Dann, ja, Ostern. Weihnachten kann man ja wunderbar feiern, nicht? Da gibt es Weihnachtsspiele, die sind in Deutschland sehr beliebt, weil draußen soll es schneien und alles schön romantisch mit Kerzen. Aber ich habe lange kein Osterspiel mehr gesehen. Dabei ist es doch viel wichtiger. Geboren wird an jeder Ecke. Aber auferstanden nur einmal. Ist das nicht klasse? Was glaube ich eigentlich? Vielleicht müssten wir Osterspiele noch mal ganz neu inszenieren und sagen, hey, er lebt, er lebt, er lebt. Und insbesondere dann, wenn es dir schlecht geht, wenn es wirklich dicke kommt, dann zu wissen, er lebt wirklich. Und vielleicht muss er durch eine geschlossene Tür mitten in dein Schlafzimmer kommen, wo du komische Träume hast. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal komische Träume habt. In der Nacht habe ich geträumt, dass ich fremdgegangen wäre. Nicht? Ich dachte, so was Schlimmes als Pastor. Und das Schlimme war, vorher kam noch eine Frau aus der Gemeinde und sagt, das würde ich mir niemals erlauben. Und ich sage, ach, no, ja, Gelegenheit ist günstig. Nicht? Aber dann dachte ich, okay, kurz bevor es dann wirklich eng wurde, nicht? Die Gedanken waren da, die Braut in meinem Traum war auch da und plötzlich dachte ich, nee, das kann ich Jesus nicht antun. Was glaube ich eigentlich? Was glaube ich eigentlich? Gott sei Dank bin ich wach geworden und habe meine Frau im Traum noch vorher in den Arm genommen und dachte, nee, das will ich lieber nicht. Aber wie schnell geht es? Was glaube ich? Glaube ich, dass ich durch die Sünde mächtige Vorteile habe oder glaube ich, dass er wirklich auferstanden ist und ist für mich da? Ostern, stell dir die Frage, was glaubst du wirklich? Bist du nur fromm oder glaubst du das? Wie würdest du anklicken? Fake News oder glaubst du, das ist echt und wahr? Ostern ist aber auch ein Fest der Gewissheit. Ich lese uns mal das, was Johannes später geschrieben hat in einem seiner Briefe. Ich lese von 1. Johannes 5, Vers 9 bis 13. Wenn Menschen uns etwas bezeugen, schenken wir ihrer Aussage Glauben. Aber die Aussage Gottes hat ein ungleich größeres Gewicht, zumal es dabei um Jesus Christus geht, den Gott selbst als seinen Sohn bestätigt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Innersten, dass Gottes Aussage wahr ist. Doch wer Gott keinen Glauben schenkt, macht ihn damit zum Lügner. Er will nicht wahrhaben, dass Gott als Zeuge für seinen Sohn eingetreten ist. Und was bedeutet diese Aussage Gottes für uns? Sie bedeutet, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Wenn ich vorhin so provokativ gefragt habe, woran glaube ich bei Ostern, stellt sich jetzt ganz sicher die Frage, glaube ich, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Wer mit dem Sohn verbunden ist, der muss das im Inneren wissen. Wenn du diese Gewissheit nicht hast, dann bist du nur fromm. Oder die Bibel stimmt an diesem Punkt nicht. Hier drückt es die Bibel wirklich ernsthaft aus. Johannes sagt es, wenn du wirklich an Jesus Christus glaubst, weißt du, dass im Herzen er ist der Sohn Gottes. Solltest du die Gewissheit nicht haben, ich lade gleich mit Nachdruck ein, wenn wir das Schlusslied gesungen haben, den Abschlusssegen gesprochen haben, dass du nach vorne kommst und sagst, ich möchte Gewissheit haben, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist und lebt. Das Zweite, damit hängt es da zusammen. Das heißt auch hier in diesem Text, wer mit dem Sohn verbunden ist, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben nicht, so steht es bei Luther. Dass du weißt, du hast eine Hoffnung auf die Ewigkeit, weil er hat es gesagt. Er hat es gesagt. Und seine Worte sind Ja und Amen. Komme ich zu dem Ergebnis, dass ich hier unsicher bin, sage ich entweder er lügt oder ich muss sagen, ich glaube an nichts. Hier entscheidet sich das. Und manchmal denke ich, bei uns Christen sind wir, deswegen habe ich den Schirmständer da hingestellt, so wie Leute, die den Wetterbericht von Ostern jetzt gehört haben und sahen, es soll ganz viel Regen geben. Und sie sagen, ja, Wetterbericht hin oder her, habe ich schon so oft gehört, die haben sich auch mal geirrt. Und du hast die Schirme stehen und nimmst den Schirm nicht mit. Wenn du dann nass wirst, bist du selbst schuld, bist du doof. Du hättest Schirme gehabt, nebenbei, wir haben immer noch welche im Fundus, wo Leute den Schirm vergessen. Sollten die nicht in der nächsten Zeit abgeholt werden, wir werden die versteigern zugunsten der Hofbereinigung. Also ist die Frage, wenn ich über Jesus nachdenke, wie ist mein Glaube? Habe ich die Gewissheit wirklich, dass er der Sohn Gottes ist und dass ich ewiges Leben habe? Oder schaue ich mir nur den Schirmständer an und sage, den Wetterbericht habe ich gehört, aber ich werde lieber nass? Ihr versteht die Metapher, oder? Habe ich mir so viel Mühe gegeben, die auszudenken. Habt ihr das so verstanden? Okay, gelobt sei der Herr, ich habe was. Ich habe so extra noch einen Schirmständer heute aus dem Internet rausgesucht. Ich dachte, wenn ihr nichts verstanden habt und nachher nass werdet, dann müsst ihr drüber nachdenken, glaube ich wirklich oder nicht. Ja? Habe ich einen Schirm mitgenommen oder nicht? Aber Ostern ist auch ein Fest der Erneuerung. Wer mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben. Wer nicht mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben nicht, so stand es ja geschrieben. Da steht's. Wir bekommen immer wieder in der Gemeinde so Angebote mit Werbegeschenken. Da sind wir auf die Idee gekommen, wir verschenken allen neuen Leuten, die zum ersten Mal hier hinkommen, einen Kuli mit Aufschrift. Und unter anderem vor einiger Zeit schickten die so eine Taschenlampe. Jetzt denkt jeder, ich komme nochmal, dann kriege ich auch so eine. Das wird die nächste Geschenkrunde sein. Nee, das Ding hat einen Haken. Das hat nämlich nur ganz kurz geleuchtet. Da steht die Aufschrift immer noch drauf. Da steht immer noch Begegnungskirche, Volksmission EC und sogar unsere Telefonnummer. Rufe mich an in der Not. Ihr kennt so eine biblische Telefonnummer. Ja? Man weiß die. Aber wenn ich die jetzt in die Hand nehme und drücke drauf, da kommt nichts mehr, weil die Batterie leer ist. Entweder habe ich zu viel gespielt oder ich habe sie im Koffer gehabt oder in der Hosentasche und dann ist sie angeblieben, aus welchem Grund auch immer. Das Ding ist tot. Das hat noch die Aufschrift, aber hat kein Leben mehr. Jetzt kennen die Frommen unter uns den Bibelvers, ihr seid das. Ach, noch eine Metapher, die ihr verstanden habt. Ihr geht heute richtig feurig mit. Ich finde das genial. Ihr seid das Licht der Welt. Aber Ostern sagt mir oft, ey, die Batterien sind leer. Da guckst du zurück und sagst mal, Mann, was hatte ich mal an Glauben? Gib mir Deutschland und ich werde, ja. Und dann wirst du älter und sagst, sollen die jungen Leute mal machen. Ich frage mich, wer leuchtet von uns noch? Oder hat der Lebensalltag, die Realitäten des Alltags hier auf der Welt unsere Batterien so leer gemacht, dass keine Leidenschaft mehr da ist? Ich möchte wieder neue Leidenschaft haben. Ich möchte wieder brennen. Und Ostern, der Gedenktag, sagt, hey, Paul, du kannst es wieder, lass dich wieder laden. Aufladbare Batterien. Hä? Gut, wa? Die taugen da nichts, das sind so kleine Zellen, die du auch in den Uhren hast. Die kannst du nicht aufladen. Aber es gibt aufladbare Sachen und das ist Ostern. Ostern macht dir ganz neu klar, Jesus ist auferstanden, er ist da und er kommt zu den Leuten, die sich eingeschlossen haben, deren Batterie leer war und sagt, Shalom, Frieden euch. Da hast du dich gerade noch gezankt, dass die Kessel flicken. Ja. Wie die Kessel, warum haben eigentlich die immer? Die Maurer zanken sich doch auch. Ja, ist blöd, ne? Hast dich gerade noch gezankt wie die Maurer auf der Baustelle Hast noch einen Hammer hinter jemandem hergeworfen, nur nicht getroffen? Kommt Jesus durch die geschlossene Tür, sagt, Shalom. Paul, komm runter, sammel den Hammer wieder ein. Gott sei Dank hast du nicht getroffen. Aber warum lassen wir unsere Batterien so leer laufen? Ostern, glaube ich, hat uns Gott als Fest gegeben, damit wir wieder aufladen können. Uns daran erinnern können, er ist für uns da. Er kommt selbst durch geschlossene Türen hindurch und sagt, dein Charakter ist für mich ein kleines Problem. Wenn du mitmachst, wir können das bearbeiten. Und dann ist nur die Frage, darf er? Ostern, ein Fest der Erneuerung. Und Ostern, ein Fest der Sendung. Da muss man die Batterien für aufgeladen haben. Deswegen kommt der Herr Jesus erst und zeigt seinen Jüngern die Seide, seine Hände, ruft diesen Shalom zweimal auf und dann sagt er oder tut er Folgendes. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Welche ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Ich knippel den Vers mal von hinten auf. Denen ihr sie behaltet. Wie man sie vergibt, das, okay, Schwamm drüber, machen wir nicht mehr. Aber was heißt es, ihnen die Sünden zu behalten? Heißes Ding, nicht? Hat das was mit Ananias und Sapphira zu tun? Womit hat es was zu tun, jemanden die Sünden zu behalten? Ich denke, Jesus sendet seine Jünger zu seinen Lebzeiten aus, in die umliegenden Dörfer und gibt ihnen die fantastische Botschaft vom Reich Gottes. Er sagt, verkündigt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, heilt die Kranken, schmeißt die Dämonen raus. Und dann kommt ein verheerender Satz hinterher. Wenn sie hören wollen, ist gut. Wenn nicht, schüttelt den Staub von den Füßen, denn diesen Städten wird es schlimmer gehen, ja? Die Sünden behalten, keine Gelegenheit zu geben, loszulassen. Aber ich denke manchmal auch, dass der ein oder andere vielleicht in einem Gottesdienst sitzt, das Vaterunser mitbetet, vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern, aber den Nächsten nicht loslässt. Ich stelle in meiner Fantasie fest, dass immer mal wieder komische Dinge in mein Leben kommen. Und dann bete ich das sonntags von ganzem Herzen und vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Und dann sitzt du beim Mittagstisch und dann fängst du die Geschichte an zu erzählen, wo dich irgendjemand verletzt hat. Dabei hast du gerade noch gebetet. Du lässt den anderen also nicht los, du hältst ihn gefangen, weil du nicht wirklich komplett vergibst. Warum müssen wir dann als Kamele das Gras immer wieder abgrasen? Das hast du früher schon immer so gemacht. Bei Jesus heißt es vergeben und vergessen. Ich glaube, hier, das heißt es, die Schuld behalten, das geht mich manchmal auch ganz persönlich was an, da will ich gar nicht bei der Aussendung der Jünger oder bei Ananias und Sapphira bleiben, das geht mich was an, wenn ich nicht wirklich loslasse, wo Leuten mir was Böses getan haben. Dass ich sie nicht freigebe. Hier liegt, glaube ich, ein großes Geheimnis. Und Ostern, da kommt dieser Sendungsbefehl. Lass los, die an dir irgendwas Schlimmes getan haben. Die dich verletzt haben, die dir was Übles getan haben. Mach's wie Jesus. Sterbe ein Stückchen für deine Leute, die dich verletzt haben. Puh.
was für eine Herausforderung, ich werde lieber kein Christ.
Nee, ich will vorher die Vergebung haben, damit ich vergeben kann. Deswegen glaube ich, musste Jesus kommen, sie anpusten, nehmt Heiligen Geist, sonst hätten sie das nicht gepackt. Das Zweite, er musste sie ermutigen, hinzugehen und die Vergebung der Sünden wieder zu predigen. Und das ist ja so eine Sache, das ist ja nicht nur Werner Nachtigall, der dafür prädestiniert ist, sondern das sind wir ja auch. Und ich habe gedacht, um euch das ein klein wenig zu erleichtern, darüber nachzudenken, möchte ich euch mit einem Mann vertraut machen, mit Professor Dr. Matt Bernard Nathanson. Ich habe das auch geübt, aber verspreche mich immer wieder. Ihr könntet ja lesen. Kaum einer von euch kennt diesen Mann. Dieser Mann hat mehr als 75.000 Morde begangen. Wurde 1926 als Sohn jüdischer Eltern geboren und war der führende Mann der Abtreibungsumsetzer in den USA. Er sagt von sich selbst, mindestens 75.000 Abtreibungen habe ich gemacht. Er wurde Leiter der Organisation, die für die Abtreibung in den USA eintrat. Mit vielen Fake News brachten sie die Regierung in den 60er, 70er Jahren in den USA dazu, die Gesetze aufzuweichen. Das ging so lange gut, selbst eigene Kinder, die er gezeugt hat, wurden in der Abtreibung umgebracht. Und dann 1973, jetzt muss ich gucken, ja, wurde in New York an der Klinik das erste Ultraschallgerät zur Beobachtung der kleinen Wesen, die im Leib groß werden, in den Betrieb genommen. Und zum ersten Mal in seinem Leben konnte er sehen, was da für ein kleines Würmchen im Bauch drin ist. Das führte dazu, dass er rapide weniger Abtreibung gemacht hat, bis er sie ganz eingestellt hat. Und 1984 drehte er dann einen Film bei einem Bekannten, der noch Abtreibungen durchführte und sah zum ersten Mal, wie sich der Fötus gegen die Absaugung wehrt. Da wurde dieser Todesfilm aufgenommen. The Silent Screen. Kein US-Sender war bereit, diesen Film auch nur zu senden, noch konnte man Zeit kaufen in den USA, um diesen Film zu zeigen. Danach hat er keine Abtreibung mehr durchgeführt, aber war immer noch ein Nihilist, ein Mensch, der sagt, mit den Frommen, mit den Religionen kann ich nichts anfangen. Er wurde aktiv bei Pro-Life, hat die Leute informiert, dass sie weniger Abtreibung machen sollten, weil das ganz entsetzlich ist, hat die Filme gezeigt, die er gedreht hat, über den Todeskampf der Kinder im Mutterleib. Und weil bei Pro-Life so viele Christen waren, nahm er auch an Demonstrationen teil. Und hier wird es jetzt interessant, auf diesen Punkt möchte ich mit euch kommen. Er beobachtete, wie die Christen sich vor die Abtreibungskliniken gestellt haben. Und ich meine jetzt nicht die Militanten, die dann Zäune niedergerissen haben, sondern die angefangen haben zu beten für die Ärzte, für die Krankenschwester, selbst für die Polizisten. Und er steht da, und so ist es niedergeschrieben in seinem Buch, dass er das beobachtete und sagt, hey, was haben die, was ich nicht habe? Sie beten nicht für sich, sondern sie beten für ein Leben, dass es erhalten wird, dass es zu Gottes Schöpfung heranwachsen kann. Dann fängt er an, Bücher zu lesen von C.S. Lewis und kann es immer noch nicht glauben. Nachts wird er wach und wird von Albträumen heimgesucht, liest diese Bücher, kommt nicht zurecht, bis zu dem Punkt, wo er sein Leben Jesus gibt. Und wenn ich das richtig gelesen habe in seinem kurzen Abschnitt seiner Biografie, die übersetzt im Internet zu finden ist, dann war es nicht das Gigantische der Bücher, das er gelesen hat. Es war nicht das Gigantische, dass er auf einmal feststellt, ich bin schuldig geworden und ich werde davon nicht frei, sondern das Gigantische war, dass viele kleine Taschenlampen geleuchtet haben, die aufgestanden sind und haben gesagt, in einer dunklen Welt will ich leuchten. Und die konnte er beobachten und sagte, deswegen will ich diesen Jesus haben. Und wurde frei von aller Schuld. Ich glaube, wir brauchen das wieder, dass wir von Ostern rausgehen, nicht nur indem wir in der Kirche laut gerufen haben, er ist wahrhaft auferstanden, sondern dass unsere Akkus wieder aufgeladen sind, dass wir rausgehen können und können leuchten an unserer Arbeitsstelle, in der Schule, in der Uni, dass wir da, wo Gott uns hingestellt hat, im Haushalt, auf der Arbeit, an der Ampel, bei Aldi, bei Lidl, bei Netto, wie sie alle heißen, egal, dass da dein Leuchten kommt. Und ich denke, dass wir das mehr denn je brauchen. Ich glaube, habe ich erzählt, wie vor Jahren mal eine Abordnung aus der Ukraine zu uns kam. Damals waren wir noch im Glänzepfad angesiedelt. Die wollten, dass wir Kleiderspenden in die Ukraine schicken. Da hatten sie aus dem Kreis von Tschernobyl die politische Leiterin für die ganze Kinder- und Jugendarbeit mit und so ein richtiger Politbonze. Der glaubte nicht an Gott, aber er wusste, wir Christen sammeln Kleider und er brauchte die für Tschernobyl. Also hat er mit uns geredet, die deutsch-ukrainische Freundschaft hochgehalten. Das war richtig spannend, fehlte nur der Wodka, den dürfte man natürlich in der Kirche nicht haben, aber das hätte alles zu dem Ganzen gepasst. Ich glaube, über 5, 6 Jahre hat er dann jeden Transport in die Ukraine bezahlt, die wir rübergeschickt haben, bis er dann verstorben ist. Wir konnten die rüberschicken und christliche Leute konnten die Kleider verkaufen. Aber was ich erzählen wollte, dann war die Übersetzerin dabei und wir sind mit ihr dann, weil sie wissen wollte, wie gehen wir mit Kindern und Jugendlichen in Deutschland um, sind wir nach Oranienburg gefahren, zu Herbert. Und wir sitzen da alle zusammen und wir reden mit Übersetzung hin und her. Und dann fahren wir wieder mit dem Auto zurück und dann holt sie so eine kleine Ikone, so eine Reiseikone, so ein kleines Ding raus, habe ich noch zu Hause. Drückt mir das in die Hand und sagt, sagen Sie mal, warum leuchten bei Ihren Mitarbeitern immer so die Augen? Und da habe ich was von Jesus erzählt. Ich glaube, wir brauchen das wieder, dass unsere Augen leuchten vor Begeisterung. Wenn unsere Batterie leer ist, Ostern sagt dir, du darfst die aufladen. Wenn es nicht mehr geht, du darfst sagen, ich darf kommen. Das ist das Gigantische, was Ostern ist. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich trage das mit Stolz, nicht weil es das Enkelkind gemacht hat, sondern ich finde es absolut genial, das Kreuz ist leer und da steht Jesus drauf, weil er lebt. Er ist runtergekommen, um mir zu helfen, dass ich leben kann. Wenn du diese Gewissheit jetzt nicht hast, dann mache ich jetzt einen Punkt hier vorne. Ich habe genug geredet, dass jeder von uns sich prüfen kann, habe ich dieses Brennen noch im Herzen? Habe ich die Gewissheit? Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben nicht. Ich sage das zu jeder Person, die momentan wirklich im geschlossenen Raum ist, weil sie sagt, ich weiß nicht, wo es hingeht. Jesus kommt durch den geschlossenen Raum und er sagt Shalom heute zu dir und zeigt dir, das habe ich getan für dich. Lass Ostern nicht vorbeigehen, ohne dass du sagst, ich will dieses Leben wieder ganz neu nehmen. Wenn du Ostern über Ostern gefeiert hast und sagst, ja, ich weiß schon, Fest der Familie, es gibt Wichtigeres als Fest der Familie, so sehr ich das mag. Jesus muss in die Familie kommen. Und so würde ich alle die, die um dieses Leben wissen, was Jesus gibt, bitten, dass wir jetzt eine Zeit noch der Gebetszeit haben, wo wir dann gegebenenfalls für die Familie beten. Die vielleicht sagen, naja, ich bin so ein Regenschirmchrist. Jesus kommt ja irgendwann wieder, aber momentan noch nicht. Ich gehe mal so raus. Dass sie wieder anfangen zu glauben, Jesus kommt wieder. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Dass wir eine Zeit nehmen, wo wir für die Familien beten. Ich möchte Ostern nicht einfach nur so dahin gehen lassen, sondern ich möchte mit euch beten, dass wir wieder Licht in dieser Welt sein können, dass unsere Augen leuchten und dass es Veränderung selbst in Familien bringt, wo alles scheinbar tot ist, weil ich glaube an die Auferstehung. Amen. Jetzt wäre es gut, wenn ich irgendwie, ja, vielleicht könnt ihr sogar zweit und zweit euch sammeln, dann betet sich das leichter, dass ich eine Zeit lang ein frommes Gemurmel hier höre. Einfach nur so, wo wir mit Jesus reden. Und wenn du das Brennen nicht mehr hast, dann bitte doch, dass er wiederkommt. Komm, Herr Jesus. Wenn das Leuchten aus deinen Augen verloren gegangen ist, dann bete doch wieder darum. Und wenn du keine Gewissheit hast, ob er wirklich auferstanden ist, ey, dann nicht nur beten, dann nachher nach vorne kommen. Dann will ich mit dir beten, dass du herausgehst und hast die Gewissheit, er lebt und er ist für mich da. Er hat für alles, was ich verbockt habe, gezahlt.
Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr Jesus, wir preisen dich für diese Botschaft, dass du gekommen bist, selbst in geschlossenen Räumen und sagst, Frieden, Shalom, Salam. Danke, dass du gekommen bist, dass wir Leben haben. Danke, dass du gekommen bist, uns in allen Dingen zu begegnen. Und ich bete jetzt für die, die es am wenigsten glauben können, dass du lebst, dass eine ganz neue Frische kommt, eine ganz neue Dynamik, dass die Auferstehungskraft sichtbar wird, Herr Jesus. Ich bete für unsere Familien, dass dein Shalom auf die Familien kommt, dass durch das Leuchten der Augen deine Größe und deine Güte wieder sichtbar wird. Herr Jesus, ich möchte wieder neu bekennen, du bist derjenige, der alles wenden kann, dass wieder Hoffnung hineingetragen wird. Ich möchte Ostermarschierer sein, der nicht nur nach Frieden ruft, sondern Frieden bringen kann in deinem Namen. Herr Jesus, hier möchte ich beten, dass dieser Segen und diese Kraft auf uns kommt. Wir brauchen diese Leidenschaft wieder ganz neu. Ich bete für die, deren Batterien leer gelaufen sind, weil der Alltag sie eingeholt hat an so vielen Dingen, wo Fake News über sie ausgegossen worden sind, wo Glaube auf der Strecke geblieben sind. Herr Jesus, du weißt ja, aus welchem Stoff wir sind. Aber von Ostern soll es wieder neu kommen. Die Batterien sollen neu aufgeladen werden, dass wir Licht in dieser Welt sein können. Ich bete um dieses übernatürliche Wunder, dass es bei uns geschieht. Und danke, dass du jetzt auch unsere Gebete gehört hast, die wir gesprochen haben. Auch die, die unaussprechlich waren, weil wir uns nicht getraut haben oder es nicht zu formulieren wussten. Danke für dein Wort, für deine Ermutigung. Danke, dass wir Ostern feiern dürfen. Amen.